Ich erkenne viele Parallelen. Ja, ich bin mir nicht zu 100%ig sicher, sage ich ganz ehrlich, ob es die Erfüllung meines prophetischen Traums ist. Ich denke auf jeden Fall eher ja als nein. Und vielleicht auch, es ist die Erfüllung des prophetischen Redens Gottes, aber vielleicht leicht mehr abgewandelt, als ich es vielleicht empfunden habe oder selber ausgelegt habe. Ja, oder durch Gebete auch anders. Ich hatte ja extra gesagt, betet, dass sich das in Grenzen hält. Und es ist ja schon interessant. In über 12 Ländern werden Botschaften angegriffen, angezündet, Straßenschlachten. Was ich interessant finde, ist, bei der ersten Mohammed-Karikatur-Geschichte, da waren über 40 Tote, alles Moslems. In diesem Fall sind auch Ausländer umgebracht worden, also jetzt aus arabischer Sicht. Die Botschafter, drei Angestellten in Libyen, ich weiß nicht, ob noch mehr, aber ansonsten sind unzählige andere ums Leben gekommen, die aber Moslems sind. Also interessanterweise. Ja, genau. Ihr könnt ja die tagesaktuellen Ereignisse euch da nochmal angucken. Es ist eine Zeit, sich abzuschotten, ist gut. Aber es ist auch dann wieder gut, wenn man aus der Abschottung rauskommt und einfach weiß, was passiert. Alleine ums Beten willen. Ja, und ich sehe ehrlich gesagt keine gute Zukunft für die arabische Welt. Das habe ich schon im arabischen Frühling im Januar 2011 gesagt, als da viele Leute gefragt haben, wie wird es weitergehen. Jetzt kommt Demokratie und alle waren hellauf begeistert. Und ich habe gesagt, das ist unmachbar. Der Islam bietet keine Grundlage für Demokratie nach dem westlichen Verständnis. Was ist passiert? In den Parlamenten, jetzt beispielsweise Tunesien, wo es angefangen hat, über 40% der radikalen Moslems im Parlament, beziehungsweise gewinnen die Wahlen. Ja, und die Partei, die die Wahl gewonnen hat, regiert am Ende doch nicht, weil die anderen dann die Straßenaufstände fortgeführt haben, die verloren haben. Also wo ist das eine Demokratie, wenn eine Partei gewinnt, aber die Regierung nicht antritt? Ja, das ist schon Chaos pur und ich denke, das ist einfach schon auch ein Zeichen der Endzeit. Ich bin kein Endzeit-Fanatiker, der hinter allen Sachen immer Verschwörungen und Freimaurer sieht. Ja, und hinter allen Ereignissen weltpolitisch steckt die katholische Kirche. Also ich meine, das sind alles Behauptungen, da haben sich Leute wirklich ein bisschen, nach meinem Geschmack, ein bisschen zu viel hineingesteigert. Ja, es mag Verschwörungen geben, es mag Theorien geben, es mag Dinge auch reell geben, nicht nur theoretisch. Aber Leute, lass uns einfach wirklich sagen, wir haben die Bibel und wir haben Jesus. Und der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Und das ist die Antwort auf Chaos. Und letzten Endes können wir auch Gott echt total dankbar sein. Total dankbar sein, dass wir in Deutschland leben, dass wir sicher davon ausgehen können, ja, dass wir ins Auto steigen und niemand schmeißt mit Steinen und niemand brennt das Auto nieder. Und wenn du zu Hause ankommst, hat niemand geplündert und dein Haus steht da noch und du kannst normal den Schlüssel reinstecken und umdrehen. Ja, und keiner springt hervor und springt dir an den Kragen und sagt Geld her oder all diese Dinge, die weltweit passieren. Ja. Wir können total dankbar sein. Freitagabend war ich eingeladen zu einem Vortrag von einem Abgeordneten, der Christ war, Pastor war und der war bei der Heilsarmee und Gott hat ihn berufen, in die Politik zu gehen und innerhalb kürzester Zeit fand er sich dann sozusagen durch, ja, ich glaube, er hat gesagt, es waren 4 Wahlen gleichzeitig in dem Bundesland und innerhalb kürzester Zeit fand er sich also als Bundestagsabgeordneter wieder, war also im Bundestag und hat dann berichtet, so wie es von innen aussieht, Politik halt, ja, da hat er ein Szenario erzählt, was mich ein bisschen manchmal an die christliche Gemeinde erinnert hat. Da sagt er, da gab es vor 2 Jahren diesen Vorgang, dass in Afghanistan diese Tanklaster beschossen wurden. Unter anderem ist auch Deutschland darin verwickelt, dass da so ein Befehl erteilt wurde. Und da starben ja auch welche. Und dann war es so, dass der damalige Verteidigungsminister zur Rede gestellt wurde. Er müsste da was dazu sagen. Ja, sollte eine Anhörung im Bundestag geben. Und letzten Endes war es dann so, dass darüber abgestimmt werden musste, ob es überhaupt eine Anhörung gibt. Und der Mann war total unter Druck. Und da mussten alle den Saal verlassen, ja, und mussten dann sich im Foyer treffen. Und dann geschieht die Abstimmung so, dass es 3 Türen gibt, Enthaltung, ja, nein. Und die Abgeordneten gehen dann durch diese Türen und dann wird gezählt. So auf diese Weise. Während sie im Foyer waren, kam Merkel zu dem damaligen Verteidigungsminister und sagt zu ihm, mach dir keinen Kopf, sinngemäß, mach dir keinen Kopf, das wird schon alles gut gehen und Im Moment ist erstmal nur die Abstimmung, ob du überhaupt was sagst. Und wenn dann gesagt wird, abgestimmt wird, dass du was sagen sollst, können wir immer noch überlegen, was du sagst. Und ermutigt ihn, dreht sich um und geht. Und in dem Moment gibt's von der Zeitung ein Bild, ja, diese Momentaufnahme. Und so, wo sie von ihm weggeht und er so hinter ihrem Saum sozusagen sitzend. Und das Bild ist dann am nächsten Tag in der Zeitung mit dem Riesentitel Merkel kehrt, jetzt habe ich blöderweise den Namen vergessen, vorhin wusste ich es noch, kehrt also dem Verteidigungsminister den Rücken zu. Wer heißt denn der gute Mensch? Mensch. Nee, Gutenberg. Wer sei? Jung, natürlich. Ja. Jung. Klar. Jedenfalls habe ich gedacht, so sieht's dann aus, ja. Dann nimmt man ein Bild, ein Gefühl und verbreitet's und das geht dann durch ganz Deutschland und alle Leute sind entsetzt. Also jetzt die Leute, die für Merkel sind, die sagen sich, wie kann sie nur? Dabei hat sie nicht, ja. Dabei hat sie nicht. Und dieser Abgeordnete, und deswegen bringe ich dieses Beispiel, der hat gesagt, wir haben ein großes Problem in Deutschland. Und das ist das negative Reden. Ja. Politikverdrossenheit. Er sagt, ja, es gibt Leute, die sind politikverdrossen oder Opfer der Verdrossenheit. Das stimmt, sagt er. Ja. Aber diese Verdrossenheit hat sich vermehrt, verbreitet, versteigert, gesteigert durch das negative Reden. Dass die Leute immer nur schlecht über die Politiker reden. Er sagt, da sind Christen zu ihm gekommen und das, als er dann gewählt wurde, wir werden beten, dass sie in diesem Haifischbecken überleben. Und dann sagt er, wenn die Leute diese Sichtweise von den Politikern haben, alles Betrüger und alles Haifischbecken und alles Haifische, ja, dann sagt er, dann kann sich die Situation nicht großartig ändern. Ich meine, es ist ganz klar, es gibt Korruption, davon ist Deutschland ja auch nicht verschont, aber Deutschland ist nicht so schlimm wie andere Länder, glücklicherweise. Es gibt unehrliche Politiker, das stimmt. Es gibt persönliche eigene Interessen, die höher gestellt werden als die Interessen des Landes, der Bevölkerung, das stimmt auch. Es ist jetzt nicht so, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen und in der Politik stimmt alles, nur es wird negativ dargestellt. So ist es nicht. Aber die Objektivität zu wahren ist, ob in der Politik, in der Gemeinde, im persönlichen Leben, auf dem Arbeitsplatz, ist wirklich eine große Herausforderung. Ja. Dinge nicht schlechter reden, als sie sind, weil das schlechte Reden einfach alles kaputt macht. Und das ist nicht ein Ereignis eines Landes oder einer Politik, sondern das ist einfach biblische Grundlehre. Ja, wenn du die Grundlehren der Bibel nimmst, die Grundlehren dessen, was Gottes Wort sagt, in den verschiedenen Bereichen, Basis, Fundament, Säule des christlichen Lebens, ja, ist unter anderem immer und immer wieder neu erwähnt. Das negative Reden zerstört Leben. Das negative Reden zerstört Leben. Das negative Reden. Ja, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt, das negative Reden zerstört einfach. Und das sieht dieser Mann in Deutschland, dass so viel da kaputt gemacht ist. Und ist kein, wie soll ich sagen, kein neuer Vorgang. Ja, wer sich nicht zurücknimmt und negativ redet, der zerstört. Das ist biblisch. Ja, und die Früchte zeigen's. Es war ein sehr interessantes Erlebnis, einfach so auch hinter den Kulissen zu blicken. Ein bisschen was kannte ich ja schon durch andere Veranstaltungen und Begegnungen. Aber es war trotzdem einfach gut auch zu sehen, was ist im Deutschen Bundestag los. Und zwar aus der Sicht eines wiedergeborenen Christen, ja, der für mich es gut verstanden hat, die Balance zu halten zwischen Politiker sein und Christ zu bleiben. Das fand ich echt gut. Das hat mir echt gefallen. Ja. Gut, das kommen wir zum Wort Gottes. Halleluja. Seid ihr bereit? Habt ihr ein Herz, das begierig ist? Halleluja. Gut. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, Herr, dass du es jetzt transportierst durch deinen Heiligen Geist. Und ich danke dir für meine Familie. Ich danke dir für die Gemeinde, in der wir sind hier, Herr, dass wir dein Leib sind, Herr. Dass du uns gezielt und bewusst hier hingesetzt hast, Herr. Und ich danke dir, dass die Herzen jetzt von uns allen, Herr, offen sind für dein Wort, dass dein Wort hineinfällt, dass der Feind diese Botschaft nicht verändert oder raubt, auch nicht im Nachhinein, nicht beim Hören und nicht beim Empfangen, sondern dass diese Botschaft wirklich durchknallt, Halleluja, und Frucht bringt. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Amen. Gehen wir mal in Galater 5. Die Verse 16 und 17. Da heißt es in Gottes Wort, Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Ein heftiges Wort Gottes. Ja? Ein heftiges Wort Gottes. Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Was die Bibel hier mit Begierden des Fleisches meint, darum kommen wir später, aber eins nehme ich jetzt schon mal vorweg. Das heißt nicht nur übermäßig Lust haben und übermäßig Verlangen haben und es spielt nur alles im sexuellen Bereich, so wie einige sagen, sondern die Begierden des Fleisches, ja, haben mit vielen verschiedenen Dingen zu tun und nicht mit einem moralisch verdorbenen Gedankengut oder von unreinen Träumen oder was auch immer. Ja, wir kommen später darauf, was das bedeutet. Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Ja, was bedeutet lebt im Geist? Immer unter der Salbung des Heiligen Geistes? Bedeutet es, dass du immer nur wirklich in der Offenbarung lebst, dass du immer nur im Heiligen Geist 24 Stunden nur noch der Heilige Geist spricht durch dich, nur noch der Heilige Geist, du machst deinen Mund auf und es kommt der Schwall der Salbung des Übernatürlichen und man merkt, hier redet ein Engel. Ja. Heißt, im Geist zu reden, im Geist zu wandeln, nichts anderes mehr als Sprachengebet. Ja, die nicht so weit entwickelten Christen, die unterhalten sich noch auf Deutsch, aber die wirklichen Kinder Gottes, die sprechen im Geist und im Sprachengebet unterhalten sie sich und kommunizieren oder haben so viel prophetisches Wissen. Ich brauche dich nur angucken und schon weiß ich, es geht dir gut heute. Und du guckst mich an und du weißt, ich bin glücklich heute. Preis dem Herrn, warum sollen wir noch reden? Wir sind im Geist. Im Geist habe ich gesehen, dass dir gut geht. Und du hast es erwidert. Also weiter geht's. Und ach guck mal, die zwei, die haben sich heute Morgen beim Kaffee unterhalten. Oh, wie fleischlich. Leute. Ja. Wie ungeistlich. Ja. Wandeln im Geist, wandeln im Geist, leben im Geist, reden im Geist, ja. So, dass unser natürlicher, von Gott gewollter und gemachter Mensch auf einmal gar keinen Platz hat, das kann's nicht sein. Wandeln im Geist bedeutet nichts anderes als unsere Persönlichkeit, du und ich, wir sind Geist. Wir leben in diesem irdischen Körper, der vergraben wird und verwesen wird, aber wir als Person sind Geist, ja. Der Neugeborene, von Gott neu ins Leben gerufene oder wiederbelebte, erneuerte Geist, das ist hier gemeint. Also deine Person. Natürlich bedarf es der Hilfe des Heiligen Geistes. Natürlich in Kooperation mit dem Geist Gottes. Natürlich unter der Führung des Heiligen Geistes. Aber gemeint ist dein neuer Mensch. Deine neue Persönlichkeit. Und dann geht Paulus hier auf diese Kernproblematik der Menschheit und die Kernproblematik der jungen christlichen Gemeinde und auch der späteren Gemeinde und auch der heutigen Gemeinde, denn Gottes Wort ist absolut gültig, ja. Und es ist nicht so wie bei Merkel hat den Rücken zugedreht, nein, nein, dem Buch kannst du trauen. Wo ist das denn? Da. Sonst liegt das immer auf der ganzen... Hier, da, kannst du trauen, egal welche Übersetzung, Gottes Wort ist lebendig. Amen. Und nach diesem Buch kannst du dich ausrichten. Hier ist Leben drin. Da pulsiert das Leben, wenn du das unter dem Heiligen Geist liest, da kommt etwas hervor. Ja. Und da, Gottes Wort befasst sich, wie gesagt, mit der Urmenschheit, mit den Urproblemen, mit dem alttestamentlichen, mit den neutestamentlichen und mit den gegenwärtigen und mit den menschlichen und allen Bereichen des Lebens. Und deswegen auch die Aufschlüsselung, das Aufzeigen, Projektion des Problems Fleisch gegen Geist. Mit anderen Worten, wandelt im Geist, so ist der Auftrag Gottes. Aber es ist auch ganz klar, dass wir das nicht immer schaffen werden. Denn unser alter Mensch steht uns mehr als genug im Weg. Dann heißt es, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist, ja, begehrt auf. Kann jemand ein anderes Wort sagen? Ja, super, rebelliert. Widersteht es auch richtig. Aber hier ist so ein typisches Problem, rebelliert. Was aus dem Fleisch kommt, kann nichts anderes sein als Rebellion. Das hat mit Demut nichts zu tun, es ist Rebellion. Es rebelliert gegen den Geist. Und zwar gegen deine neue Persönlichkeit. Die alte Persönlichkeit, der nicht wiedergeborene Mensch, kämpft, rebelliert, steht auf. Das ist der neue Geist will das, der andere stellt sich dagegen und sagt nein, begehrt auf, stellt sich dagegen, nein. Ein Kampf. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, genau also auch umgekehrt. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Ist das nicht dramatisch? Alter Schotte. So dass ihr nicht tut, was ihr wollt? Was soll denn das heißen? Nicht tun, was wir wollen. Paulus sagt das im Römerbrief 7, 18 und bis 20. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue ich es nicht, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Jetzt mal im Ernst, gehen wir noch mal kurz Schritt für Schritt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und dieser Mann schreibt 2/3 des Neuen Testaments. Wie ist denn der dann drauf? Der stellt sich hier nur, das Gute, das ich will, kann ich nicht, mache ich nicht. Das Böse ist nicht das Schwache oder das Harmlose. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und den hat Gott erwählt? Hä? Ich kann kein Türkisch und jemand stellt mich als Übersetzer ein. Wie soll das gehen? Aber es endet damit ja nicht. Das ist nicht die Endbotschaft. Was wir wollen, das tun wir nicht und so weiter. Es sind Episoden, es sind Abschnitte, Entwicklungen. Es sind während der Heiligung eine Phase so und eine Phase so und mal wieder zurück so und dann wieder nach vorne. Ja. Und wir müssen lernen, mit diesen Sachen klarzukommen. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wisst ihr, dass dieser Satz zigfach missbraucht wird und oftmals auch oder zu 99% von gesetzlichen Christen. Ich weiß, dass in mir nichts Gutes wohnt, heißt es. Und das ist eine Lüge, das steht da doch gar nicht. Das steht überhaupt nicht da. Der richtige Satz heißt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das heißt, in meinem Fleisch wird weggelassen. In mir wohnt nichts Gutes. Entschuldigung, das ist Ehelehre, wenn einer nur sagt, in mir wohnt sowieso nichts Gutes. Wenn du Jesus Christus hast und der Geist Gottes lebt in dir und durch dich und nicht mehr länger du lebst, sondern Christus lebt in dir, sag du mir, in dir ist nichts Gutes, was da wohnt. Das ist eine Lüge, die einfach nur knechtet und bindet und niederdrückt und man rühmt sich der Schwächen und rühmt sich des Nichtswertseins, weil in mir sowieso nichts ist. Hey, bist du Kind Gottes? Wohnt in dir der Heilige Geist. Und zwar der Heilige Geist mit allem, was er hat. Und ist das gut? Amen. Das ist gut. Was der Heilige Geist hat, ist perfekt, gut, vollkommen. Denn er ist immer noch Gott. Christus, der Sohn Gottes, lebt in dir. Er ist immer noch Gott. Der Sohn Gottes ist Gott. Und er wohnt in dir. Und dann lass dir nicht einquatschen, in mir wohnt nichts Gutes. Weißt du, wenn wir sagen, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes, dann sage ich, willkommen im Club. Wir sitzen im selben Boot. Lass uns in eine Richtung rudern. Bruder, Ruder. Hatten wir als Anfang des Jahres mal für als Gemeinde die Worte Bruder, Ruder, Schwester? Ruderfester. Ruderfester, wow, ihr habt's drauf, super. Halleluja. So, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Okay, das ist die Ausgangsbasis, Sündenfall. Ja, keiner ist von uns frei, dummerweise. Sündenfall und seine Auswirkungen. In mir wohnt der Geist Gottes, also alles andere als nichts Gutes. In meinem Fleisch wohnt das Böse, ja. Ich will ja, sagt Paulus. aber ich kann es nicht vollbringen. Ich will ja, aber ich kann es nicht vollbringen. Ich will ja das Gute, ich kann es nicht vollbringen. Ich schaff's nicht. Vollbringen, das Wort in der Bibel hier, das griechische Wort, heißt katagatsumai. Das bedeutet, durchsetzen, vollenden, nachdem es angefangen ist, zu Ende bringen. Es gibt noch ein paar andere Wörter, die man auch diesbezüglich in der Landwirtschaft benutzt und so weiter. Also wie dieses Wort auch eingesetzt ist, aber bezogen auf den biblischen Kontext heißt es, ich will es zu Ende bringen. Ich kann es nur nicht. Ich will es schaffen, ich schaffe es aber nicht. Ich habe es angefangen. Im eigentlichen Text steht geschrieben, das Wollen liegt neben mir oder ist vorhanden. Das Wollen ist vorhanden. Ich meine, damit war Paulus schon ein Riesenschritt. Weil bei ganz vielen Menschen und bei manchen nur in bestimmten Bereichen ist ja noch nicht mal das Wollen da. Herr, ich will und ich kann aber nicht. Das zweite, ja, das erste, nein, sagt Gott. Ja, was soll ich denn sagen? Herr, ich kann nicht und ich will auch nicht. Na, jetzt haben wir es. Spätestens bei dem Thema Vergebung, ja. Wenn dir eine richtig übel zugerichtet hat, ja. Ich meine nicht deinen Parkplatz weggenommen. Ja. Ich meine, es geht um richtig, richtig schlimme Sachen, ja. Da gehst du zu Gott und sagst, Herr, ich muss vergeben, sag dein Wort und ich sag dir ganz ehrlich, Herr, ich mach mir und dir nichts vor, ich will nicht. Da sitzen Leute in der Seelsorge und sagen, oh, das ist echt eine schlimme Geschichte, das ist total blöd, du tust mir voll leid. Also, dass du da verletzt und zerbrochen bist, ist für mich überhaupt kein Wunder. Möchtest du vergeben? Nö. Aber so richtig aggressiv? Nö. So, nö. Und ich? Ja, ich kann ja gar nicht. Das war doch gar nicht meine Frage. Ich habe doch nicht gefragt, kannst du vergeben? Willst du vergeben? Nö. Willst du, dass du willst, dass du vergibst? Nö. Okay, die Bibel sagt, seid vollkommen, wie euer Vater vollkommen ist. Vergebt, damit euch vergeben wird. Vergebt, denn wer nicht vergibt, wird ins Gefängnis geworfen und wird gequält von seinen Dämonen. Ich habe ja schon mal drüber gepredigt, Vergebung, Macht der Vergebung oder Kraft der Vergebung. Ich weiß nicht mehr, wie die Predigt genau hieß. Ja, da habe ich nochmal erklärt, was es bedeutet. Unter Nichtvergebung kommst du ins Gefängnis. Was sind das für Dämonen und Geister und Gedanken und Schlaflosigkeit und. Wer nicht vergibt, menschlich gesprochen, ist auch eine fiese Falle eigentlich. Ne? Erst wirst du total fertig gemacht, bist voll verletzt und dann bist du auch noch schuld an der Situation, wenn du da nicht rauskommst, weil du nicht vergibst. Das ist eigentlich eine Zwickmühle. Aber es ist nun mal ein Prinzip Gottes, dass Gott sagt, okay, er ist ein gerechter Gott. Amen. Er ist ein heiliger und gerechter Gott. Und er hat gesagt, wie soll ich dir denn vergeben, wenn du nicht bereit bist, anderen zu vergeben? Das geht nicht. Ein geistliches Prinzip und Gesetz ist, wer Vergebung erlangen will, muss Vergebung geben können. Das hat Gott so festgelegt. Und er ist ein gerechter Gott. Und da gibt es nichts zu diskutieren. Und wenn du den Leuten das dann erklärst, und sie merken dann, okay, nö, 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 bewirkt vielleicht Kacke am Dampfen. Wie man so schön sagt. Da verstehen sie es. Und dann nochmal, willst du, dass du willst, dass du willst, dass du vergeben willst? Ja. Habe ich ein Ja gehört? Komm, 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 lauter, habe ich ein Ja gehört? Ja, okay, das gilt. Okay, Herr, gib mir die Fähigkeit zu vergeben. Und wisst ihr, dann kommt der Heilige Geist in so eine Situation und die Personen, die da so völlig verklemmt sagen, ich komme da nicht weiter, in dem Moment hörst du nicht nur das, komm, bete, dass der Herr, du sagst, bete, dass der Herr dir jetzt Wollen gibt. Und sie sagen dann, Herr, okay, ich will vergeben, da sind sie schon einen Schritt weiter, Herr, ich vergebe und lass das jetzt los und rechne das nicht an. Und wow, das ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Vollbringen? Wer von uns kann Vergebung vollbringen? Keiner. Ganz ehrlich. ganz ehrlich, manchmal sind Situationen entstanden, wo du dann die Christen siehst und die sagen dann, oh, ich habe vergeben, preis dem Herrn, ich habe es sofort vergeben, ich habe es gar nicht an mich rangelassen. Ja. Ich habe es sofort vergeben, ja. Dass Victor meinen Parkplatz weggenommen ist. Habe ich total sofort vergeben. Was ich nur nicht verstehen kann, ist, warum der immer so blöd ist und immer meinen Parkplatz. Und ich habe ihm das 1000 Mal gesagt, das ist nicht zum Aushalten. Ich habe ihm gesagt, nicht mein Parkplatz. Was macht er? Also, mit Absicht. Das beeindruckt ihn gar nicht. So was Blödes, den lade ich nie wieder zum Kaffee ein. Nie wieder. Und wenn ich in die Gemeinde gehe, dann werde ich absichtlich an ihm vorbeilaufen. Ja. Ich bin nicht sauer. Ich habe es überhaupt nicht an mich rangelassen. Ich habe ihn vergeben. Das ist mein Parkplatz. Ich bin nicht sauer. Nur ein bisschen emotional. Hey, Vergebung sieht anders aus. Das ist ein grundsätzliches Problem von seelischem Christsein. Gott hat die Seele gemacht und die ist gut und ich liebe die Seele. Ohne meine Seele sage ich kein Wort. Nein, Gott hat die Seele gemacht. Emotionen und Gefühle. Aber problematisch wird's, wenn Christen Dinge sehen, betrachten, bewerten und danach handeln, wie sie sich fühlen. Ja. Ich fühle, ich habe vergeben. Und wie sieht die Wahrheit aus? Ja. Das ist sehr schwer, sehr schwer, Leute ins Wort Gottes zu bringen und auf Wort Gottes ihr Leben basieren zu lassen, wenn sie doch eher auf die Gefühle hören. Ja. Ich verspreche dir, Victor hat nicht auf meinem Parkplatz geparkt heute Morgen. Wenn ich, also auf meinen Lieblingsparkplatz, der Parkplatz gehört mir ja nicht. Aber wenn ich aber so fühle, als hätte er, ja. Entschuldigung, die Wahrheit ist, er hat nicht. Aber es fühlt sich wirklich so an. Ich habe sogar geträumt. Ich wusste, heute Morgen gehe ich in die Gemeinde, mein Parkplatz ist belegt. Wie bitte? Ja. Und außerdem, er wollte. Also war es in seinem Herzen drin, also ist es auch Sünde. Lass uns zurückgehen. Zum Echten, zum Authentischen, zu dem, Herr, gib mir deine Augen zu sehen, was du siehst. Und wenn mein Parkplatz nicht belegt ist, brauche ich mich auch nicht aufregen. Und mein Parkplatz ist nicht deswegen belegt, weil Tom das gesagt hat, weil Friedrich das gesagt hat, Regina hat es bestätigt und Dieter hat es gehört von Regina, hat es auch bestätigt. Und Ellie, die ist ja mit Dieter verheiratet. Wenn die sagt, Dieter hat gesagt, das ist so, dann ist es so. Ja. Das Prinzip ist immer das Gleiche, total idiotisch. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Man fühlt, ja, und man sieht, und Merkel hat den Rücken zugekehrt, und in der Bildzeitung stand es, also muss es ja wohl stimmen. Raus aus dem seelischen Christsein, ja, geh zum Parkplatz und mach deine eigene Erfahrung. Deckt sich das mit dem, was Dieter und Ellie gesagt haben, die verheiratet sind? Oder das, was der Heilige Geist dir offenbart? Du stehst da und der Parkplatz ist frei. Ein Wunder. Halleluja. Da gehst du auf die Knie vor Victor und sagst, Bruder, ich muss dir meine Sünden bekennen. Kannst du mir vergeben? Und dann hat er das Theater wieder von vorne. Du hast mich falsch beschuldigt. Ich kann nicht und ich will nicht und ich muss auch nicht. Ein Pastor hat tatsächlich mal zu jemandem gesagt, ein Pastor in verantwortlicher Position hat einem Gemeindeglied und Freund gesagt, du musst nicht vergeben. Hey, weißt du, dass er das wirklich gesagt hat? Meine Frau hat und das war ganz schlimm und so. Ja, das wäre wirklich schlimm. Also, ich finde, du musst nicht vergeben. Wenn du vergeben willst, ist gut und wenn nicht, ist auch gut. Der fährt ihn in die Hölle. Der fährt ihn in die Hölle mit du musst nicht vergeben. Doch, du musst vergeben. Glaub mir, du musst vergeben. Weil keiner von uns will freiwillig in die Hölle. Nicht, du darfst vergeben, ist zu dünn. Ist zu weh. Du darfst vergeben. Ja, du darfst in die Hölle fahren. Wie hört sich das an? Du darfst in die Hölle fahren. Niemand hindert dich. Nein, du musst vergeben. Und ein Pastor, der seinem Gemeindemenschen sagt, du brauchst nicht vergeben. Dient er dem Licht oder der Finsternis? Das Wollen ist vorhanden. Also hier ist Paulus schon einen Schritt weiter. Das Vollbringen finde ich nicht. Es ist nicht zu finden, heißt es hier. Es sucht. Es, wisst ihr was? Es ist nicht zu finden. Ich suche, ich finde es nicht. Wo ist es? Eine wichtige Erkenntnis, auch bezogen auf geistliche Dienste, eine ganz wichtige Erkenntnis, was im Fleisch gut beginnt. Gibt's das? Ein Werk, eine Tätigkeit, eine Arbeit, wie auch immer. Sie beginnt gut, aber im Fleisch. Kann die gut vollendet sein? Nein. Nein. Was du im Fleisch beginnst, wird niemals vollendet. Darin misst man auch Dienste. Ich meine, steht auch in der Bibel, ja? Wenn es von Gott ist, dann wird sich's zeigen. Wenn es nicht von Gott ist, wird sich's auch zeigen. Ganz entspannt. Was im Fleisch beginnt, kann nicht vollendet werden. Vers 20. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue ich es nicht, sondern die Sünde in mir. Also nicht ich tue das Böse, das ich nicht will, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Aha, jetzt haben wir den Schuldigen. Es war doch die Sünde, nicht ich. Die Sünde ist es, die ist klar, natürlich, die Sünde ist an allem schuld, nicht ich. Ich habe eine Predigt gehört von einem Bibellehrer aus Röhrenbach. Die haben ja so ein krankhaftes Verständnis von Gnade und Schuld und so weiter. Da hat er doch tatsächlich gesagt, Kain und Abel, also Kain erschlägt seinen Bruder. Und Gott sagt, wo ist dein Bruder? Und er sagt, ja, was weiß ich? Bin ich meines Bruders Hüter? Und dann predigt er tatsächlich, diese Verse sagen uns nur eins. Herr, was habe ich denn damit zu tun? Wieso fragst du mich? Ich habe damit nichts zu tun. Ja, der ist jetzt tot, aber das war mein Fleisch. Hallo? Soll ich euch mal ganz ehrlich etwas sagen? Ich bin ja auch nur Mensch. Und ich habe solche Momente, wo ich menschlich denke. Ich denke, ich folge seiner Theologie. Ich stelle mich vor ihm hin und sage, komm her. Nicht im Namen des Herrn, aber im Namen des Fleisches. Dong, donner ihm eine. Ja, wenn er hochkommt und den Mund schüttelt und den Kopf schüttelt, dann sage ich, das war nicht ich. Das war nicht ich. Das war die Sünde, die in mir wohnt. Ja. Ha, Klappe zu, Affe tot. Schon ist das Problem gelöst. Nee, sorry Leute, aber so geht das nicht. Das kann nicht so gehen. Das kann nicht Gottes Wort sein. Herr, was habe ich denn mit seinem Tod zu tun? Wieso fragst du mich? Frag doch meine Sünde, die in mir ist. Ja. Nee, so geht das nicht. Mein Fleisch, mein alter, sündiger Mensch ist nun mal Bestandteil meiner Persönlichkeit. Und dafür muss ich Verantwortung übernehmen. Wenn ich zu schnell fahre und ich werde geblitzt, dann werde ich nicht sagen, Herr Wachtmeister, ich bin wiedergeborener Christ. Mir ist vergeben worden. Schon vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Tut mir leid, Sie haben Pech, ich werde die Strafe nicht zahlen. Edgebatch. Das war, also, ich habe wirklich gute Gründe, ja. Erstens, es war mein Fleisch. Und zweitens, es war das Auto. Und drittens, es heißt, du sollst nicht richten und urteilen. Warum stellt ihr so ein Blitzgerät dahin? Da stimmt doch was nicht. Wieso so ein Blitzgerät einfach so mitten auf der Straße? Ich meine, ganz im Ernst, das geht so nicht. Wenn ich zu schnell fahre, dann ist es eine Sache zwischen mir und Gott. Und niemand darf sich einmischen in mein Leben. Nee, wir übernehmen Verantwortung, fertig. Und weißt du, was die beste Art, Verantwortung zu übernehmen für deine Schuld und für deine Fehler ist? Biege gerade, was gerade zu biegen ist. Bitte Gott um Vergebung. Bitte den Menschen um Vergebung. Mach's einfach wieder gut. Ja. Und was nicht wieder gut zu machen ist, geh zu Jesus und sag Entschuldigung und danke, dass du es am Kreuz getragen hast. Und das ist auch gut. Und dann darfst du aufstehen, den Staub abschütteln und wenn irgendjemand dich daran erinnert, sag mal, warst du nicht derjenige, der da geblitzt worden ist? Warst du nicht der, der den Parkplatz weggenommen hat? Ich weiß nicht, wovon du redest. Gepriesen sei der Name des Herrn. So, aber wir müssen Verantwortung für unser Handeln übernehmen, auch für das, was wir sündig, böse, fleischlich, menschlich und sonst wie nennen. Habt ihr noch Konzentration? Ich habe nämlich noch ein bisschen Stoff hier und brich das so ungern ab. Galater 5? Nein, nee. Was für ein Stoff könnte ich hier haben? Hä? Ich meine jetzt nicht Schnee, Pulver. Mensch, ich meine Gottes Wort. Nix mit schwarzer Afghane und grüner Libanese und so. Damit kenne ich mich nicht aus. Wort Gottes. Natürlich war es dein Fleisch. Dass das nicht geistinspiriert war, diese Bemerkung, ist ja wohl klar. Also ich habe hier noch ein bisschen Stoff. Und zwar Stoff, aus dem die Träume sind. Halleluja. Nicht die bunten Farben. Galater 5. Das ist echt. Oh nee, Junge. Galater 5, 17 bis 21. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Kommen wir zurück zu dem Vers. Die Frage ist, was tun wir, wenn wir nicht tun, was wir wollen? Wir haben ja Paulus gerade gehört. Die Antwort ist, wir tun das. Und hier ist die Antwort. Ein Mensch tut nicht, was er will. Er tut das, was das Fleisch projiziert oder was der Geist projiziert. Du musst dir das vorstellen, ich habe es in einer anderen Predigt schon mal als Beispiel genannt, wie ein Spiegel. Ja? Entweder du spiegelst, was von rechts kommt, wenn der Spiegel so hingehalten ist, oder was von links kommt, was so hingehalten ist. Der Mensch aus sich selber geht nicht, was hineingelegt ist. Ich gebe das nur als Orientierung, als Hilfe, als Verständnis, Krücke oder wie auch immer. Das mit dem Spiegel. Du reflektierst und spiegelst das, was aus dem Fleisch kommt oder das, was aus dem Geist kommt. Es gibt kein neutrales Wir, mit anderen Worten. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz, heißt es in Vers 18 dann, Galater 5, 18 dann. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Wow, ist dir was aufgefallen? Wem ist was aufgefallen? Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Der Geist, ja, zurück. Ich sage euch aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Vers 16, Vers 17, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Ja? Vers 18, regiert euch der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Auf einmal wird die Brücke geschlagen zwischen Gesetz und Fleisch. Das ist, was mir auffällt. Und dir bestimmt auch schon aufgefallen ist. Der Geist gegen das Fleisch. Regiert euch der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Ist Gott nicht fantastisch? Ist Gott nicht genial? Auf einmal geht es ums Gesetz. Warum? Warum macht er jetzt einen Schwenker? Der böse Mensch, das, die Sünde begehrt auf gegen den Geist, der Geist oder das Fleisch und auf einmal das Gesetz? Ich finde das spannend. Die Erkenntnis, wer unter der Kraft des Gesetzes, Gesetzlichkeit, Gesetzeskraft, wer unter der Kraft des Gesetzes die Werke des Fleisches ablegen und besiegen will, der wandelt nicht im Heiligen Geist und nicht im eigenen neugeborenen Geist, der wandelt in gar nichts, als er nur unter dem Fluch des Gesetzes im eigenen Fleisch. Denn das Gesetz ist durch Christus Volk, Bevölkerung, ja, die Kinder Gottes, die müssen lernen zu sehen, was Gott sieht, zu hören, was Gott redet und die Zunge zu beherrschen und nicht umgekehrt. Ich habe mit einem Freund aus Österreich telefoniert und wir sprachen so ziemlich über dasselbe Thema. Ich sagte zu ihm, wie sieht denn das aus? Bei euch in Österreich ist doch alles viel besser. Also sagt er, nö, wohl eher schlechter. Das kann ich nicht bewerten, dafür kenne ich zu wenig österreichische Gemeinden. Aber ich kenne mehr als genug deutsche Gemeinden, deutsche Pastoren und Leiter und deutsche Vorgänge, die mich dazu bringen zu sagen, Leute,